Deutschlandfunk Nova.
Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kennt ihr diesen alten Spruch, ne? Den hat euch Oma schon um die Ohren gehauen. Aber Oma hatte eben auch recht, ne? Manchmal fällt es tatsächlich schwer, das große Ganze, eben den Wald zu sehen, weil wir zu sehr mit dem Kleinscheiß beschäftigt sind. Wenn ihr an das Jahr 2024 denkt, ne? Dann seht ihr vor lauter Krisen vielleicht nicht mehr die Entwicklungen dahinter. Und wenn ihr an das Jahr 2025 denkt, dann seht ihr vor lauter kommendem Stress vielleicht gar nicht die Möglichkeiten, die sich auftun. Und derselbe Satz, derselbe Gedanke oder zumindest ähnlich kommt jetzt nochmal in anderem Gewand daher, nämlich so: Das wirkliche Problem ist, dass wir Lösungen gar nicht mehr wahrnehmen können, weil wir unentwegt auf die Probleme starren. Und der Satz kommt so von Zukunftsforscher Matthias Hawks. Tag, Herr Hawks.
Ja, ich grüße Sie.
Haben wir eine allgemeine Wahrnehmungsstörung, Herr Hawks, weil wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können?
Ja, unser Hirn ist natürlich manipuliert und zwar vor allen Dingen durch unsere, ja, ich würde mal sagen, Vermedialisierung von allem und jedem. Mhm. Also wir leben ja in einer Aufmerksamkeitsökonomie und alles, was irgendwie rausgehauen wird, wird verstärkt hunderttausendfach in allen Kanälen. Und das ist natürlich oft das Negative, weil das menschliche Hirn immer ja auf Katastrophen, Angst und so weiter programmiert ist. Und das führt eben dazu, dass wir eigentlich in so eine geistige, kollektive Enge gedrängt werden. Nicht? Also wenn Elon Musk irendeinen Pups lässt, dann...
Und der lässt eine Menge Pupse, muss man sagen. Ja.
Ja, eben. Man könnte ja auch ganz anders reagieren. Man könnte sagen, ja, er sagt halt irgendwas. Ne? In dem Moment wäre seine Macht natürlich gebrochen, aber er weiß schon, wie er mit diesen Dingen spielt.
Jetzt erleben wir den Jahreswechsel 24-25 und Sie sagen übrigens in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen, Sie sagen, wir stecken in der Jammerzone, in der Schrumpfungshysterie und im Weltuntergangsgeschrei. Ist das also auch eine Wahrnehmungsstörung speziell auf dieses Jahr 2024?
Naja, wir verstärken durch unsere Reaktion eigentlich immer das, was wir beklagen und bejammern und wovor wir Angst haben. Und die Frage, also jetzt nehmen wir ein Beispiel. Wir haben ja jetzt wieder seit ein paar Monaten geht Deutschland unter und wir sind die allerletzten und überhaupt, wir haben keine Zukunft, was uns ja dann auch von den Amerikanern gesagt wird, weil es momentan die Wirtschaftsmaschine zusammenbricht und alles kaputt geht. Ne? Und das ist halt so eine Konstruktion, die führt ein Eigenleben. Nicht? Warum soll eigentlich alles immer wachsen? Und gehören nicht eigentlich auch Phasen, in denen die Wirtschaft nicht wächst, dazu? Und ist es eigentlich gut, wenn alles immer weiter wächst? Also bei vielen Dingen ist es ja nicht gut, ne? Krebs zum Beispiel. Also
stimmt, ja.
Es ist die Frage, wie wir die Wirklichkeit konstruieren. Und die konstruieren wir halt in einer hysterischen Schleife. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und das ist ein eigener Prozess. Das verselbstständigt sich. Das hat dann irgendwann, hebt sich das von der Wirklichkeit ab.
Aber wenn Sie von der Wirklichkeit sprechen, Gaza, Libanon, Jemen, Ukraine, Russland, USA, Musk, Inflation, Insolvenzen und über 1,5 Grad Erderwärmung, das ist ja schon alles Realität.
Ja, ratatat, ne? Sie haben das so richtig runtergerattert.
Genau.
Klar, es ist aber die Frage, wie kommt uns das nah und wie hat sich eben durch die Medien auch unser Wahrnehmungsbild verändert? Mhm. Denken Sie mal an die 80er, 90er Jahre, da gab es, was weiß ich, so 1,5 Millionen Tote zwischen Iran und Irak im Krieg. Das hat damals niemand wirklich so jemanden berührt, nicht? Also wir haben heute natürlich ganz andere Durchdringungen von Ängsten und mit Ängsten werden zunehmend eben auch Politik gemacht. Und das ist eben der Punkt. Man kann mit Angst und mit Befürchtungen kann man eben die Phänomene selber steigern. Und deshalb brauchen wir so etwas wie eine, ja, ich würde mal sagen, eine Wirklichkeitsemanzipation. Also wir sollten, glaube ich, versuchen auch mal ein Stück zurückzutreten. Das ist übrigens auch so, dass viele Menschen das erkennen. Es gibt bei den Silvestervorsätzen in diesem Jahr, ich habe gerade die Zahlen gesehen, gibt es zum ersten Mal eine sehr hohe Zahl von Menschen, die sagen, ich will weniger Medien hören und ich will weniger mich aufregen über diese ganzen Dinge. Das klingt wie Ignoranz, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Stück weit Selbstverteidigung, weil wir können ja bei bestimmten Dingen gar nichts tun. Also was immer wir tun, wir kriegen einfach weder Trump weg als Individuen, noch können wir Putin stoppen. Und insofern müssen wir dann, glaube ich, auch mal an unsere eigenen Ressourcen denken. Das, was wir beeinflussen können im Umfeld, das ignorieren wir dann oft, nicht? Aber es ist ja auch wichtig, was wir im Alltag tun, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, mit unseren Familien. Und da ist ja nicht alles nur negativ. Ne? Es gibt ja unfassbar viel positive Dinge auf der Welt. Ich kann Ihnen ganz viel davon erzählen, nur niemand will es hören.
Bevor wir zu dieser Wirklichkeitsemanzipation kommen, da bin ich schon gespannt, das ist auch ein schöner Begriff, noch zu einem anderen Begriff, den Sie geprägt haben, nämlich den der Omnikrise. Das ist ja das, was wir gerade erleben, das, was ich gerade gerattert, tatatat habe, oder? Das ist die Omnikrise.
Ja, also Omnikrise heißt, das ist die Wortschöpfung, dass eben nicht nur einzelne Krisen, die Wirtschaft oder mal ein System hier oder da oder der Finanzmarkt kriselt, sondern dass wir eine Wahrnehmungskrise haben. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was Wirklichkeit ist und wie wir zur Wirklichkeit stehen und vor allen Dingen zur Zukunft, nicht? Als Zukunftsforscher interessiert mich das natürlich ganz besonders. Und eine Gesellschaft, ein Mensch, eine Kultur braucht ja immer eine Zukunftsvorstellung, also eine Ausrichtung, wo man hin will. Und das verschwindet. Also Omnikrise heißt eigentlich, dass alles in Frage gestellt ist. Und das hat ganz stark mit einer kognitiven Krise zu tun. Und das führt eben im Beginn des Internet bis heute in die KI, wo man sich irgendwann fragt, was ist eigentlich Wirklichkeit? Sind Wirklichkeit eigentlich Meinungen, Behauptungen? Oder also wenn Sie mal so jemanden wie Trump zuhören, wie der Wirklichkeiten konstruiert, nämlich aus einem reinen Erfindungswahn. Mhm. Und morgen sagt er wieder was anderes. Das ist natürlich dann sehr irritierend. Und das bedeutet eben, dass wir momentan als Gesellschaft uns nicht mehr auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen können. Und eine Wirklichkeit heißt ja die Realität, in der wir wirken können.
Und dann auch eine Zukunft, die daraus entsteht.
Genau, also wir machen ja jeden Tag quasi Zukunft. Ne? Aus Gegenwart wird Zukunft geformt.
Ja.
Aber in dem Moment, wo wir quasi keine Ausrichtung haben, und das ist eben neu, und wir können sehen, dass es ungefähr seit Corona so ist, weil vorher gab es eigentlich einen relativ konsistenten Zukunftsbegriff. Also das hat mit den Megatrends zu tun gehabt, mehr Globalisierung, Individualisierung, mehr Freiheit. Das ist ja auch so inzwischen so ein irrer Begriff. Ne? Heute hat man das Gefühl, Freiheit bedeutet irgendwie Faschismus machen können. Ne? Also dann bin ich frei.
Freiheit wird plötzlich gefährlich.
Ja, also es ist die Umwertung aller Werte. Nicht? Mhm. Und das wiederum ist aber ein typisches Anzeichen dafür, dass eine Epoche zu Ende geht.
Aha.
Und diese Epoche ist eben letztendlich der, man kann sagen, der fossile Kapitalismus oder der Aufschwung der Industriegesellschaft in den letzten 50, 60 Jahren, der jetzt zu einem Ende kommt. Und am Ende solcher Phasen, das war in der menschlichen Geschichte ja immer so, beginnen auch immer wieder Renaissancen. Und es ist erstmal eine ganz, ganz große Beunruhigung und Verunsicherung bei den Menschen der Fall.
Also erstmal habe ich Sie richtig verstanden, dass im Moment unser Zukunftsbild eigentlich eines aus Angst ist oder vielleicht gar nicht vorhanden. Wir uns überhaupt gar keine Zukunft vorstellen können.
Ja, wir haben einen Zukunftsverlust. Ne? Also wir erforschen das ja auch als Zukunftsforscher. Und wenn man vor 10 Jahren noch die Leute gefragt haben, können sie sich so vorstellen, wie es besser werden kann, wie die Zukunft sein kann, da war das ökologische Thema ja sehr stark. Da hatte man so eine Ausrichtung auf zumindest Hoffnungen. Jetzt merken wir, in diesem Silvester ist es ja so, dass in allen großen Zeitungen und Medien der Begriff der Hoffnung ganz stark eine Renaissance erlebt, nicht? Aber fast in einer zwangshaften Form. Ja, wir müssen Hoffnung haben. Das ist natürlich eine Reaktion darauf, dass viele Menschen eigentlich die Zukunft in der Pfeife rauchen oder eigentlich weggeschmissen haben. Sagen, es gibt's gar nicht. Also wir erleben immer mehr auch Zynismus. Die Menschheit ist zu blöd zum Überleben. Also so eine negative Anthropologie. Ja, wir sind eigentlich zum Ausrotten verurteilt. Und das sind so zynische Weltbilder, die sich natürlich also richtig rasend so infektiös ausbreiten. Mhm. Und das ist das eigentlich Gefährliche, weil wenn man die Zukunft verloren gibt, dann, naja.
Sieht's mal aus,
ja.
Ich versuche mal dagegen zu halten, Herr Hawks, müssen wir nicht eigentlich so unter der Tischkante schon heimlich die Bäckerfaust oder etwas moderner die Kloppo-Säge machen? Weil wenn diese Omnikrise sich so gestaltet, wie Sie es beschrieben haben, dann sind wir ja bald durch. Sind wir ja durchs Tal der Tränen eigentlich bald durch, oder nicht?
Ja, das kann ein bisschen länger dauern, ne?
Weil okay.
Natürlich alles gleichzeitig kommt. Also die Weltordnung formt sich neu, also die Amerikaner zersägen sich gerade selber. Russland wird zu einem Re-Imperium. Also es kommt eben all dies gleichzeitig und solche Übergänge, Phasenübergänge in den Epochen, die brauchen 10, 20 Jahre. Das ist so der Durchschnitt in der Geschichte und wahrscheinlich werden sie heutzutage sogar etwas schneller als früher, aber das sind lange Übergangszeiten, bis sich die Dinge wieder ordnen zu einem Gesamten und wieder ein Zukunftsbegriff, geschichtsmächtig wird, so kann man das, glaube ich, sagen. Also schauen Sie mal zum Beispiel auf die Frage der ökologischen Transformation. Das war ja so etwas wie ein Leitbild und viele Menschen haben verstanden, dass das jetzt nicht nur eine Verzichtsfrage ist oder eine Sparensfrage oder wir dürfen dies nicht und das nicht. Das war ja die Perversion eigentlich davon, sondern auch eine Weiterentwicklung von Gesellschaft. Also wenn wir ein anderes Naturverhältnis bekommen, wenn wir mit uns selbst besser umgehen. Das war ja eigentlich ein Modell. Ja? Und innerhalb von 2 Jahren ist es regelrecht vernichtet worden von der populistischen Politik. Und das wird natürlich lange nachwirken. Aber am Ende wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass wir uns fragen müssen, wie leben wir als Menschheit auch gemeinsam auf diesem Planeten? Und was sind Lebensformen? Wie können wir sie verändern, verbessern, unsere Institutionen verbessern? Wie können wir Demokratie neu erfinden? Darum wird es eigentlich gehen. Wir können die ja nicht einfach so lassen, wie sie war. Und all diese Dinge, also das ist schon, es ist Arbeit, ne? Es ist eben Transformationswandelarbeit und das betrifft jeden, jede Organisation, jede Firma, die Politik. Und es gibt aber auch unfassbar viele Menschen, die das spüren und die das auch wollen und die auch diese Energie haben, das umzusetzen. Das kann uns wieder zuversichtlich machen.
Dann sagen Sie mir noch eins, Herr Hox, wie gehen wir diese ganze Arbeit denn an? Also ich will jetzt von Ihnen nicht wissen, von wegen Zukunftsforscher, ja, wo ich mein Geld anlegen soll oder welchen Job ich vielleicht in Zukunft ausüben will oder soll, sondern welche Einstellung wird der Zukunft gerecht?
Naja, das ist, glaube ich, so auch eine psychologische Differenzierung, die jetzt so entsteht. Es gibt ja viele auch Essays und kluge Gedanken über diese Frage des Optimismus. Der Optimismus ist ja auch immer etwas Egozentrisches, ja. Also reiner Optimismus, das hat ja sowas Brüllhaftes, ne? Also die Motivationstrainer, wenn du gute Laune hast, dann wird es schon, ne? Das ist, glaube ich, nicht die richtige, also das führt Menschen eigentlich nur in den Abgrund. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir anerkennen, wie die Situation ist. Und von da aus muss man eben unterscheiden zwischen dieser passiven Form des Optimismus oder auch der Hoffnung, die ja eher wartet, dass die Dinge besser werden. Das ist vielleicht auch eine Tugend, das Überstehen, das Überdauern. Aber es gibt, glaube ich, einen Begriff, der das besser trifft. Das ist die Zuversicht. Und die Zuversicht geht eben davon aus, dass die Welt eben schwierig ist, dass sie aber gerade das auch spannend macht und dass wir auch Antworten finden werden. Ja, das ist ein aktiver Begriff. Und der ist natürlich anstrengender als jetzt sagen, ja, ich bin einfach Optimist, wird schon werden. Ne? Das hilft uns nicht mehr weiter, sondern ich glaube, so deshalb ist der nächste Schritt, den unsere Kultur, glaube ich, gehen sollte oder müsste, wäre auch wieder ein, also wenn man die Tür zur Zukunft öffnen will, muss man manchmal einen Schritt zurücktreten und dann an sich selbst sich die Fragen stellen, ja, was tue ich eigentlich zur Zukunft und mache ich nicht alles mit meinen Reaktionen, mit meinen Hysterien, mit meinen ewigen Meinungen auch nicht alles schlimmer? Und das ist das, was wir Doing Future nennen, also die Zukunft in der Gegenwart machen, indem wir uns innerlich neu erfinden. Und ich glaube, in diesem Prozess sind momentan, also das spüren wir nach außen, sind sehr, sehr viele Leute sind dabei, sich selbst und ihre Erwartungen zu überprüfen. Ja, wir leben ja eigentlich in einer Erwartungskrise. Wir wollen unfassbar viel, alles soll perfekt sein, alles soll immer besser werden. Und deshalb müssen wir uns, glaube ich, auch mal enttäuschen lassen. Enttäuschung mit Bindestrich. Das heißt ja, dass wir uns von Illusionen verabschieden. Und dann beginnt das Leben wieder neu. Das ist ja eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Ne? Wenn wir auch akzeptieren, dass es mal schwierig wird.
Ein bisschen mehr Optimismus und damit ein bisschen mehr Zukunft wagen, sagt Matthias Hox, Zukunftsforscher hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke fürs Gespräch, Herr Hox.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova.